Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial Schlagzeilen der Weltwirtschaft. Mein Name ist Roman Zeller und wie immer mit dabei ist unser sehr geschätzter Investor Leonard, von uns genannt Lenny Fischer. Lieber Lenny, was ist für dich diese Woche die Schlagzeile der Weltwirtschaft? Was ist das erste Thema unserer Sendung?
Das erste Thema ist SpaceX. Die Aktie ist per gestern unter den Ausgabekurs gefallen. Jetzt wollen wir nicht darüber diskutieren, ob dieser Aktienkurs richtig oder falsch ist, ob die Firma Erfolg haben wird oder nicht. Das ist ein ganz komplexes, riesiges Thema. Mir geht es um einen anderen Punkt, und zwar den, dass ich finde, es muss eine Aufarbeitung dieses Börsenganges geben. Und zwar deshalb, weil ich meine, dass dort zum Nachteil der normalen Sparer im Grunde genommen, der Kurs gepflegt wurde. Der Hintergrund ist, dass in den ersten 2-3 Wochen, nachdem die Aktie an die Börse gegangen ist, etwas Außergewöhnliches passiert ist, nämlich dass die sogenannten passiven Fonds akzeptiert haben, diese Aktie sofort in ihren Index aufzunehmen und damit auch gezwungen waren, sofort diese Aktie zu kaufen. Und bei passiven Fonds heißt das, sie müssen innerhalb einer Frist 10, 15 Tage diesen Anteil, den die Firma in ihrem Index hat, und je mehr sie an Börsenkapitalisierung hat, umso höher ist sie gewichtet, also umso mehr müssen sie kaufen. Das war die erste Nachfrage nach dieser Aktie und das war ein Bruch mit einer Tradition, weil normalerweise warten die Indexverantwortlichen bis zu einem Jahr und mehr, bevor eine neue Firma reingenommen wird, weil jeder weiß, dass in der ersten Phase nach einem Börsengang das Ganze eine sehr wackelige Angelegenheit ist. Und diese passiven Fonds, die kaufen ja nicht, ohne auf den Preis zu achten. Sie kaufen dann jeden Tag eine gewisse Menge Aktie zu dem Kurs, der an dem Tag existiert. Und jetzt rufen wir uns in Erinnerung, was passiert ist. Die Aktie ist für $135 an die Börse gegangen und ist zwischenzeitlich über $230 gestiegen. Das heißt, ein Anstieg von 30-40% in der Spitze, lange Zeit weit über 20%. Das geschätzte Volumen, das in den ersten 10-15 Tagen zwangsgekauft werden musste, durch diese Entscheidung der Indexprovider, liegt bei 10 bis 20 Milliarden, um die 15 Milliarden haben die meisten geschätzt. Nimm einfach mal 20% davon, die zu viel bezahlt wurden. Dann redest du über 3 Milliarden US-Dollar Vermögen der durchschnittlichen kleinen Sparer, die in diesen passiven Fonds investiert sind, die im Grunde genommen, ja, was soll man sagen, wie würdest du es nennen? Veruntreut, verjubelt, vor sonst was wurden. Und das ist für mich eine Sache, die aufgearbeitet werden muss. Diese ganze Geschichte um den SpaceX-Börsengang mit allen Merkwürdigkeiten, die dahinter stehen, auch den Banken, die dann nach 2 Wochen die Erlaubnis haben, die Analysen zu dieser Firma zu machen, die sind die größten Jubelanalysen sind, die man überhaupt je gelesen hat, also von $300 Kursziel und so weiter. Das finde ich alles unsauber und erhöht meiner Meinung nach nicht das Vertrauen in dieses System, das anscheinend mehr daran interessiert war, Elon Musk zu gefallen, als seiner Verantwortung den normalen Geldanlegern gegenüber gerecht zu werden. Darum die Frage, ist diese Aktie richtig oder falsch bewertet? Das wird die Zukunft zeigen, Roman. Aber dieser Prozess, wir hatten schon damals, bevor es überhaupt zum IPO gab, darüber gesprochen. Und ich finde, die Entwicklung der letzten 3-4 Wochen bestätigt bedauerlicherweise die schlimmsten Befürchtungen. Die Aktie geht hoch, weil die passiven Investoren, also diese passiven Indexkäufe stattfinden müssen. Dann nach 4 Wochen fängt es an, dass Mitarbeiter und andere frei sind, sich von den Aktien zu trennen. Auf einmal kippt das Angebot und Nachfrage, falls es jetzt ist, die Aktie sogar unter ihren Ausgabekurs gefallen. Ich finde, das ist für die Finanzindustrie ein weiterer Meilenstein peinlicher Interessenskonflikte, die irgendwann mal vernünftig aufgearbeitet werden müssen. Dazu ging es in diesem Fall um viel zu viel Geld.
Wer ist für diese Unsauberkeit, ich sag's jetzt mal.
Ja, nun gut. Niemand ist verantwortlich. Ja. Das ist doch das Schöne an solch einem System. Es ist ja auch bis heute niemand verantwortlich für den Börsencrash von 2008. Es ist ja ein Ökosystem von Banken, von Indexfondsanbietern, Börsen und so weiter und so fort und Anwälten, was es auch alles gibt. Und dieses gesamte Ökosystem hat natürlich ein Interesse, dem Konzern und Elon Musk zu gefallen, weil es sind 400-500 Millionen insgesamt an Gebühren für Anwälte, Börsen, Banken. Also es ist ein Riesengeschäft. Und es gab ja im Vorfeld diese Diskussion, und man muss nochmal loben, S&P 500, also der Anbieter mit eines der wichtigsten Standard-ETF, also passiv geträgten Indizes, hat sich geweigert, seine bisherigen Regeln aufzugeben. Andere wie MSCI und Nasdaq haben ihre bisherigen Regeln, die seit Jahren galten, nur für diesen Börsengang geändert. Und das ist zumindest, sagen wir mal, wie nennt man es schon, Geschmäckle hat es auf jeden Fall. Und es, ich meine, irgendwann muss das mal aufgearbeitet werden.
Wer ist Hauptprofiteur? Ist das die Firma selber, SpaceX, Elon Musk? Sind es Fonds? Wer hat am meisten davon profitiert?
Naja, wer auf jeden Fall Geld verdient haben soll, und zwar nicht zu knapp, darüber schreibt auf jeden Fall die Wirtschaftspresse. Ich kann diese Zahlen aber nicht nachrechnen. Theoretisch nachvollziehen kann ich sie aufgrund der hohen Volatilität der SpaceX-Aktie seit dem Börsengang, sind die sogenannten Short-Seller, also brutale Spekulanten, die im Grunde genommen sagen, hey super, die passiven Fonds müssen jetzt kaufen und der Kurs ist bei 200, 210, 220, ich leihe mir die Aktie, also die leihen sich die Aktie, die sie gar nicht haben, und verkaufen sie. Das nennt man einen Shortseller, also einen Leerverkäufer. Er verkauft etwas, was er überhaupt nicht besitzt. Und diese Gruppe der Leerverkäufer, die soll ausnahmslos viel Geld verdient haben, die Spekulationen darüber gehen in einen höheren einstelligen Milliardenbereich, der als Gewinn dabei entstanden ist. Man muss sich natürlich fragen, wer hat denn diesen hohen einstelligen Milliardenbereich verloren? Das sind ja all die, die dann gekauft haben. Und wer hat denn wirklich am meisten gekauft, da ist meine These automatisch auch durch diese Indexprogramme Kleinanleger, die das gar nicht wussten, indirekt.
Wollte ich gerade sagen, vom Hauptprofiteur kommen wir zum Leidtragenden. Das sind die Bürgerinnen und Bürger, die kleinen Sparer, die da ein Geschäft gewittert haben, die haben das ganz große.
Nein, das wären ja die, die selber entschieden haben zu kaufen. Ja. Damit müssen die leben. Das ist ihre eigene Verantwortung. Nein, ich rede von den Leuten, die das Geld in diesen passiven Produkten investieren, das ja gar nicht wissen. Also die entscheiden ja nicht, ich kaufe SpaceX. Die werden durch die Veränderung der Regel, die Nasdaq und MSCI beschlossen hat und andere, also das bisher gültende Regelwerk wegen SpaceX zu verändern, werden sie sozusagen zwangsbeglückt. Also in ihr Portfolio wird ohne ihr Wissen und ohne ihr Zutun zwangsweise und nochmal vom Computer ausgelöst nach Algorithmen, nicht nach der Frage, ob der Kurs hoch oder niedrig ist, gekauft. Und jeden Tag automatisch. Die Schätzungen damals vor dem IPO waren um die 15 Milliarden Volumen, die da exekutiert worden sind in den ersten 2-3 Wochen nach dem Börsengang. Und das waren die Zeiten, in denen die Aktie so schöne hohe Kurse hatte. Und seitdem das passiert ist, gehen die Kurse runter. Und da kann man nur sagen, als normaler Beobachter, Oniswaki Malipons.
Finger weg von solchen Produkten, oder was würdest du da?
Entschuldigung?
Was ist da dein Ratschlag? Finger weg von solchen.
Nein. Also die Schlussfolgerung kann ja nicht sein, deshalb sind passive Indexprodukte falsch. Sorry, das können wir mal ein ganz anderes Mal die Vor- und Nachteile diskutieren. Aber das ist nicht die richtige Antwort. Die richtige Antwort ist, es bedarf eigentlich einer sauberen Aufklärung, warum MSCI und Nasdaq anders als S&P 500 einfach ihre Regeln geändert haben. Und es bedarf vielleicht auch einer stärkeren Kontrolle, ob solche Entscheidungen, die ja schließlich Milliardenbeträge von Pensions- und Altersvorsorgegeldern bewegen, die dann nicht einfach Firmen nach eigenem Gutdünken und persönlichem Ermessen entscheiden können. Es ist alles ein bisschen Teil einer größeren Geschichte, die jetzt auch in den Zeitungen diese Woche überall auftaucht, über die privaten Börsentransaktionen des amerikanischen Präsidenten und so weiter und so fort. Ich würde mal sagen, das sind im Moment gerade keine, na sagen wir mal, keine Sternstunden des amerikanischen Börsenkapitalismus.
Meine Damen und Herren, bitte verzeihen Sie diesen überfallartigen Unterbruch. Ich werde das Mikrofon selbstverständlich dem Moderator gleich wieder zurückgeben. Doch vorher habe ich noch eine ganz wichtige Durchsage. Abonnieren Sie die Weltwoche. Gegensteuer, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, seit über 90 Jahren. Jedes Abo eine Liebeserklärung an die Meinungsvielfalt. Alle Angaben und Informationen finden Sie unter diesem Video. Vielen herzlichen Dank.
In Amerika, das hast du mir im Vorgespräch gesagt, da wird ja auch diese Vermögensverteilung neuerdings diskutiert. Da hast du bemerkenswerte Zahlen aufgeworfen, dass die obersten 10%, also die reichsten 10%, glaube ich, 93% des ganzen Aktienvermögens besitzen. Ist das richtig, oder?
Das geht ja, in die Richtung. Also das sind die Zahlen, die so verbreitet werden. Es sind ja auch immer ein bisschen Schätzzahlen, aber sie kommen schon in die richtige Richtung. Also die oberen 10% besitzen faktisch ja fast den ganzen Teil des Aktienvermögens. Die unteren 50% der Einkommensbezieher, Roman, besitzen so gut wie gar nichts. Und von daher ist die Börse als großer Gleichmacher oder als die Form der demokratischen Partizipation an der Vermögensbildung bisher zumindest ein äußerst fragwürdiges Konzept. Und diese Diskussion findet gerade in Amerika statt. Das ist die Diskussion zwischen denjenigen, die Redistribution wollen, also nicht anders ausgedrückt, eine höhere Besteuerung von Vermögen. In Kalifornien gibt es sogar gerade eine Volksinitiative, eine Art Volksbegehren, Milliardäre mit einer einmaligen Sondersteuer von 5% zu belegen. Und einer anderen Gruppe, die sagt, wir müssen, Pre-Distribution nennen die das, also im Grunde genommen eine Art vorherige Verteilung. Deren Modelle gehen darauf hin, wie Donald Trump auch in einer Sache vorgeschlagen hat, dass jedes Kind automatisch mit der Geburt $1,000 bekommt, die in Aktien angelegt werden, in irgendwelchen passiven Produkten oder anderen Produkten. Und diese Diskussion, die tobt gerade, weil natürlich immer klarer wird, dass diese ungleiche Vermögensverteilung anfängt, in, sagen wir mal, die demokratische Substanz der Gemeinschaft sich hinein zu fräsen. Denn wenn, und das ist die berühmte These von Thomas Piketty, einem französischen Ökonom, der gesagt hat, der Vermögenszuwachs an den Sachwerten, also Aktien und Immobilien, wird immer größer sein als der Vermögenszuwachs durch Arbeit. Das ist natürlich eine brutale Feststellung, weil es ja bedeutet, derjenige, der von seiner Arbeit leben muss, hat nie eine wirklich reelle Chance gegen denjenigen, der vom gesparten Kapital, geerbten oder sonst wie erhaltenem Kapital leben kann. Mhm. Und darum, du weißt, meine These dazu ist schon mehrfach von mir geäußert worden. Ich bin der festen Auffassung, dass wir eine Veränderung des Steuersystems brauchen, das die Arbeit besser stellt und den Kapitaleinkommen schlechter stellt. Weil die jetzige Verteilung unfair ist für diejenigen, die arbeiten gehen. Mhm. Das ist eine Diskussion, die fängt gerade erst an, Roman. Ich glaube, wir sind da auch mit diesem Börsengang wieder von SpaceX. Wir sind am Anfang einer völlig Neuverhandlung dieses ganzen Themas Gerechtigkeit, wer übernimmt welche sozusagen steuerlichen Lasten, Umverteilung versus aber auch Beteiligung am Erfolg der größeren Beteiligung, größere Teile der Bevölkerung am ökonomischen Erfolg. In Deutschland zum Beispiel nur die Tatsache, dass über die Hälfte der Menschen ja zur Miete wohnt. Die Deutschen sind ja nicht mehr wie die Amerikaner und Engländer an ihre Besitzer ihrer eigenen Immobilie. Also sie haben faktisch, das ist das Land mit der geringsten Teilhabe an diesem Wertzuwachs der Sachwerte, Aktien und Immobilien. Das wird eine große Diskussion werden, weil wir dieses KI-Thema haben, die Frage, was hat das für Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt oder auf die Reallohnentwicklung versus diesen ungeheuer dramatischen Zuwachs an Vermögen durch die Aktienmärkte und auch die Immobilienmärkte in den letzten 20, 30 Jahren. Der amerikanische Volkswirt Kenneth Rogoff, der hat die, wenn man möchte, fast sagen, steile These vertreten, mal was Positives über Europa hier, das amerikanische Harvard-Ökonom, dass Europa aufgrund seiner größeren Tradition der Umverteilung besser auf die Folgen der KI-Ökonomie vorbereitet sei als Amerika.
Okay.
Und damit leichter in der Lage sein wird, die sozialen Kosten dieser potenziellen Revolution, ökonomischen Revolution aufzufangen. Mhm. Steile These, jeder kann sich darüber seine eigene Meinung bilden.
Das ist ja ein Evergreen, diese Umverteilungsfrage, oder wie löst man die? Wie löst man diese gesellschaftliche Schere, diese Ungleichheit, Arm und Reich? Ich meine, was wäre in der jetzigen Situation mit den Gegebenheiten, wie wir sie jetzt haben, KI und so weiter, was wäre das Falscheste, was man jetzt machen könnte als Staat, Regierung, Institution? Was würdest du jetzt, wovon würdest du jetzt tunlichst abraten?
Aus der Hüfte zu schießen. Also zu schnell großen Erkenntnissen zu kommen, das Problem der ganzen KI-Revolution sind im Grunde genommen drei Aspekte. Erstens, es geht unheimlich schnell, wie aus dem Nichts geht es dramatisch schnell. Zweitens, es verbraucht ungeheure Mengen an Kapital. Wir reden jetzt inzwischen davon, dass einige annehmen, dass die großen amerikanischen Konzerne zwischen 3 und 5 Billionen innerhalb der nächsten Jahre in diese ganzen KI-Datencenter stecken. Wer das Geld jemals verdienen soll oder nur die Abschreibungen jedes Jahr, ich bin wirklich gespannt, das ist aber auch, wir wissen es alles nicht. Und drittens, wir wissen bis heute nicht die Auswirkungen. Es gibt keine bisher mir bekannte, relevante Untersuchung, die die Beziehung zwischen Einsatz KI und dem Arbeitsmarkt schon in halbwegs vernünftiger Form reflektiert. Wir haben Annahmen darüber, dass es den Arbeitsmarkt für junge Berufseinsteiger dramatisch zum Nachteil von ihnen verschlechtert. Dafür gibt es eine Menge, man nennt das anekdotische Beweise, aber noch nicht jetzt wirklich saubere Untersuchungen. Solange sich da noch zu viel Nebel über dem Schlachtfeld befindet, sollte man jetzt nicht mit Schnellschüssen irgendwas machen, überregulieren oder sonst irgendetwas. Aber es ist Zeit, die ersten Pflöcke einzuschlagen, sich Gedanken zu machen, wo will ich hinkommen. Wir müssen akzeptieren, dass die Digitalökonomie die Ungleichheit in der Vermögensverteilung dramatisch erhöht hat, was insbesondere in Amerika absehbar ist. Wir müssen auch davon ausgehen, dass die digitalisierte Ökonomie in höherem Maße den Faktor Arbeit sozusagen in Wettbewerb bringt mit neuen Technologien. Und das finde ich ja okay. Ich bin ja nicht dagegen. Aber ich bin dagegen, wie jeder klassische liberale Ökonom, dass dieser Wettbewerb unfair stattfindet. Denn die gesamte steuerliche Basis auch in Deutschland basiert darauf, den Arbeitnehmer stärker zu besteuern als das Kapital. Das kam daher, dass das Kapital knapp war, die Arbeit anscheinend ja im Überfluss vorhanden, wie immer. Also hat man sich das vorgeknöpft, was am einfachsten vorzuknöpfen war, die Arbeit. Das muss komplett neu überdacht werden. Wir müssen neu denken. Und wir sollten uns ruhig ein bisschen Zeit dafür nehmen und auch darüber diskutieren. Das ist nochmal demokratischer Disput. Aber ich bin davon der Auffassung, dass wir das müssen. Also zu schnell zu agieren oder gar nicht zu agieren, das sind die beiden Hauptfehler, die man jetzt macht.
Und was beobachtest du für Ansätze weltweit? Amerika, Europa, China, BRICS-Staaten, wie wird genau in dieser Situation umgegangen? Wie ist die Herangehensweise, die unterschiedliche Herangehensweise weltweit zu beobachten?
Amerika geht mit der ganzen Sache, auch unter der Trump-Administration, im Moment am aggressivsten um. In dem Sinne, komm, macht mal. Also der Staat macht eigentlich gar nichts und sagt, macht ihr, Großkonzerne. Elon Musk, also so eine Verbrüderung hatte ja stattgefunden zwischen den großen Tech-Oligarchen und der Trump-Administration. Europa weiß gar nicht, was es zu entscheiden hat, weil es ja keine relevante KI-Industrie im Moment selber sein eigen nennt. Und neigt immer dazu, schon was zu regulieren, dessen Auswirkungen noch gar nicht bekannt sind. China, du weißt, ich bin kein Anhänger des autokratischen Regimes, aber ich habe mich ja schon mehrfach geoutet als durchaus, ich respektiere den unheimlichen Pragmatismus, mit dem China bisher agiert. Ich finde gar nicht so unschlau. Sie haben jetzt auf jeden Fall eine neue Regulation auf den Weg gebracht. Das betrifft die sozialen und psychologischen Auswirkungen der KI. Es gibt ja immer mehr Menschen, die sich in diese KI-Bots, man möchte fast sagen, verlieben oder die virtuelle Personen aus diesen KI-Bots zusammenschneidern oder verstorbene Personen zu versuchen zu rekreieren, um dann mit denen eigentlich ihr Sozialleben zu teilen und nicht mehr mit normalen Wesen wie dir und mir aus Fleisch und Blut mit all unseren Unzulänglichkeiten. Und die chinesische Regierung hat jetzt meines Wissens als erste den großen chinesischen Konzern wie ByteDance und so weiter untersagt, diese Produkte weiter anzubieten. Sie müssen sie also vom Markt nehmen, um diese Gefahr einer psychologischen Abhängigkeit von virtuellen Maschinen zu verringern. China hat auch sehr stark reguliert, was den Zugang junger, Minderjähriger zu Digitaltechnologien betrifft. Das wird zum Teil jetzt bei uns ja auch diskutiert und kopiert. England arbeitet daran, Australien hat es gemacht. Wir sind hier in einer neuen Welt, Roman. Ich habe ein paar der ökonomischen Konsequenzen beschrieben. Es gibt noch viele andere. Es ist aber noch zu früh für eine abschließende Bewertung, weil wir wirklich am Anfang oder mitten in einer Revolution sind, dessen wirklichen Resultate und wer dabei gewinnt oder verliert, das ist alles noch nicht klar. Ob diese 3 bis 5 Billionen, die amerikanischen Konzerne in diese Datacenter gedrückt haben, ob die außer den Lieferanten von Speicherchips, die damit jetzt auf jeden Fall mal Geld verdient haben, noch irgendjemandem anders großen Nutzen bringen wird, das ist eine offene Frage. Weil du müsstest ja, wenn du nur einen 10-Jahres Abschreibungshorizont unterstellst, also 20 könnte, ich würde aber bei Technologie, wenn du konservativ müsstest, eigentlich 10 Jahre nehmen, weil dann ist die Speichertechnologie schon wieder weiter. Vielleicht gibt es da noch Quantum Computing, was weiß man. Wenn du einen 10-jährigen Abschreibungszyklus nimmst und du hast 3 Billionen investiert, musst du ja jedes Jahr 300 Milliarden verdienen, nur um deine Abschreibung, also das, den Kapitalwertverlust deiner Investitionen auszurechnen. Da hast du ja noch netto gar kein Geld verdient. Ob das aufgeht, ich habe da meine Zweifel. Aber das ist alles noch unsicher. Und darum, man sollte sich langsam rantasten sozusagen. Aber wir müssen diese, und das ist ja nicht mehr mein Petitum, wir müssen diese Diskussion führen. Wir müssen Diskussion führen, ob das, was bei SpaceX Börsengang passiert ist, wirklich sauber ist. Mhm. Ob wir Unternehmen wie MSCI und so solche Entscheidungen überhaupt einfach so treffen lassen können, die über Milliarden von Sparergeldern dann Auswirkungen haben. Wir müssen die Frage stellen, wie wir mit dem Thema der zunehmenden Ungleichheit der Vermögensverteilung umgehen wollen. Wir müssen die Frage stellen, wie wir die Finanzierung der Sozialsysteme in Europa in der Zukunft gestalten wollen. Und ich bleibe dabei, wir können die Finanzierung der Sozialsysteme nicht mehr aus der normalen Arbeit heraus abzweigen, wenn die Arbeit mit Robotik und Bots und keine Ahnung was alles demnächst konkurrieren muss, die überhaupt nicht belastet sind, sondern noch mit einem bevorzugten Gewinnsteuersatz von in der Regel so 25% oder weniger eigentlich ja subventioniert werden vom Staat gegenüber dir als kleinem Angestellten, der mit einem, also dir natürlich jetzt nicht persönlich, sondern also uns als Angestellten, die halt unsere Arbeitskraft anbieten müssen, weil wir ja von irgendwas leben müssen.
Was würdest du genau so einem Einzelnen in der aktuellen gigantischen Unsicherheit raten? Was soll man tun? Wie kann man sich wappnen? Wie kann man, oder was soll man mit seinem Geld tun, mit seiner Arbeitsleistung? Das sind ja Riesenfragen, die sich da stellen in einer Gesamtunsicherheit, die nicht gerade einfach ist. Was würdest du da sagen?
Ja, zunächst mal akzeptiere die Unsicherheit. Also akzeptiere sie einfach. Du kannst sie ja eh nicht abschaffen. Es hat sich noch nie gelohnt, sich über etwas aufzuregen, auf das man keinen Einfluss hat. Und dass es diese Unsicherheit gibt, können weder du noch ich abstellen. Und sich dann darüber aufreden, ist sozusagen ungesund und Energieverschwendung, möchte man sagen. Akzeptiere es. Damit bleib flexibel, nicht pessimistisch, auch nicht übermäßig optimistisch. Aber zuversichtlich und flexibel ist ganz wichtig. Man muss einfach im Kopf flexibel bleiben, darf sich nicht zu fest auf irgendwas festlegen. Dazu ist zu viel in Bewegung. Das ist eine Diskussion, die ich auch mit meinen Kindern jetzt habe, die ja mitten in die, genau diese Generation sind, die jetzt an der Uni oder gerade von der Uni kommen, sich damit auseinandersetzen kann, dass sie einen anderen Arbeitsmarkt vorfinden als vor 4, 5 Jahren. Ansonsten, was die Geldanlage betrifft, würde ich wirklich sagen, bleib einfach cool, werd nicht zu gierig und hab das Gefühl, weil gestern beim Abendessen ist doch dieser berühmte Newton-Effekt, bei dem er sein ganzes Vermögen verloren hat damals. Du sitzt beim Abendessen und alle um dich herum haben wieder viel Geld verdient. Einen haben noch schnell mit SpaceX getradet, der andere hatte mit Bitcoin. Wir haben doch alle schon diese Abendessen gehabt, wo man daneben sitzt und sagt, bin ich eigentlich der letzte Idiot hier? Der hat sich gerade sein neues Auto mit Bitcoin besorgt. Der hat, und ich bin zu doof zum Geld anlegen. Widerstehe diesen Impulsen und bleib einfach auf der Linie. Alles andere bringt nicht so viel.
Super Schlusswort. Liebe Leni, ganz herzlichen Dank für diese Ausführungen und bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Tschüss.